Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr. Mit diesem wunderbaren Wort zu diesem Pfingstsonntag begrüßen wir Sie ganz herzlich. Das ist doch toll. Nicht durch Heer oder Kraft, nicht durch das, was wir können, sondern das, was der lebendige Gott selber schenkt. Und wir begrüßen ganz besonders herzlich in unserer Mitte Ehepaar Elke und Martin Kamphaus, freuen uns sehr, dass das möglich wurde, dass ihr gekommen seid und dass wir miteinander diese Gottesdienste haben können. Wir kennen uns ja schon länger, sozusagen schon ziemlich lang. Aber ich habe was Neues gelernt. Ich habe zwei neue Sachen gelernt. Martin mag keine Schokolade. Es gibt wenige Leute, denen das auch so geht. Aber er hat seine Doktorarbeit. Herr Dr. Martin Kamphaus, wir begrüßen dich herzlich und freuen uns mit. Ein spannendes Thema, Waffenrüstung oder Friedenspfeife. Als ich es gerade noch mal las, dachte ich, ist ja logisch, wofür unser Herz eigentlich schlägt. Also doch nicht Waffen, bitte. Wenn, dann doch bitte Friede. Ein spannendes Thema in unserer Zeit und ein angefochtenes Thema. Und deshalb ist es gut, wenn wir unsere beiden Lieben auch immer wieder im Gebet begleiten. Wir beginnen jetzt unseren Gottesdienst mit dem Lied 289. Sie wissen ja leider nicht singen, aber im Herzen singen. Und es ist ja auch so, dass man die Maske eben den ganzen Gottesdienst über aufhaben muss. Wir machen es so, Schwester Doris spielt eine Strophe von dem Lied 289 vor. Dann sprechen wir miteinander die Strophen 1 und 2 und dann spielt sie noch eine Strophe. Wir beten weiter. Herr Jesus, dich möchten wir loben und anbeten, den starken, allmächtigen Herrn, unseren Heiland. Und wir danken dir, dass du uns dieses Pfingstfest miteinander schenkst. Wir danken dir, dass du uns nicht alleine gelassen hast, als du zum Vater gingst. Du bist zu uns gekommen in deinem Heiligen Geist. Und dafür preisen wir dich und danken dir. Wir sind nicht allein auf dieser Welt. Wir sind auch nicht allein in all diesen Verwirrungen unserer Zeit. Wir danken dir, dass wir auch heute Morgen aufschauen dürfen zu dir, dem Anfänger und dem Vollender, im Kleinen und auch im ganz Großen. Und so schenk uns von dir geöffnete Herzen. Segne uns dein Wort. Segne unsere lieben beiden in unserer Mitte. Ermutige uns du durch dich selber, durch deine Kraft. Wir loben dich und danken dir. Amen.
Auch von meiner, von unserer Seite herzlich guten Morgen. Ein frohes Pfingstfest gewünscht. Das ist sehr, sehr spannend, dass wir Pfingsten feiern können. Das machen wir mit einem lachenden Auge, weil wir zusammenkommen können und weil das Fest uns das vorgibt, an das Geschenk des Heiligen Geistes zu denken. Aber auch ein wenig mit einem weinenden Auge. Warum? Weil wir nicht ganz komplett, nicht vollständig da sein können. Das heißt, die Seele können nicht voll sein. Wenn wir an den Pfingstjugendkonferenz denken, dann ist so gut wie niemand präsent. Alles fast digital. Das ist aber nicht so, wie es von Anfang an gedacht war. Gedacht war, dass man den Heiligen Geist empfing in Gemeinschaft. So wurde es damals auch gegeben, in einer intensiv zusammenkommenden Gemeinschaft von Brüdern, von Schwestern, die wirklich warteten, eindeutig auf das Kommen von dieser wunderbaren Gabe des Heiligen Geistes. Nun, diese Einheit fing an zu wachsen unter den Jüngern bei Himmelfahrt. Und da heißt es in Epheser 1, 21, da hat sich Christus zu Gottes Rechten in der Himmelswelt gesetzt, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen. Nun, das war ein Besitz oder ein Sitzname über all diese Mächte. Und das ist auch Voraussetzung für das, was wir angehen möchten in diesen zwei Tagen, eben Waffenrüstung. Das heißt, es steht ein Kampf an. Und darüber würden wir noch etwas mehr in die Tiefe gehen wollen. Aber erst mal ein bisschen mit Pfingsten, denn dann, Apostelgeschichte 2, Vers 17, hat Gott von seinem Geist ausgegossen auf alles Fleisch. Das heißt, es war ausnahmelos sein Ausgießen seines Geistes auf Menschen von Fleisch und Blut, die vergänglich waren, sterblich waren, ein großes Wunder. Da war nicht vorausgesetzt ein Streben hoch zu Gott, dass wir selbst zu dem Himmel emporkommen müssten. Nein, er kam herunter, diese Gabe des Heiligen Geistes. Nun gilt für Christen, Epheser 1, Vers 17, dass wir in ihm, das heißt in Christus, auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt. Und so dürfen wir es heute noch immer hören, dieses wunderbare Evangelium. Und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Das ist also seitdem die Gabe, dass sie das Hören und zum Glauben kommen, besiegelt und versiegelt mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Für uns Christen gilt dann weiterhin 1. Korinther 2, Vers 12, dass wir nicht empfangen den Geist der Welt, den Geist des Kosmos, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Nun, da geht es um himmlische Dinge. Aber viele Menschen sind ähnlich wie dieser eine Fisch an der rechten Seite. Das ist so ein Fisch, so ein Kabelfisch, ich weiß nicht, was der Name von diesem Fisch ist, der nur immer in den Modder rumgeht und nie einen Blick übers Wasser gegeben hat. Und dann sagt er zu den Delfinen, bekanntlich springen Delfinen häufiger hoch und sehen mal, wie es in der Luft aussieht. Und dann sagt dieser Quabbelfisch, ein Welt außerhalb vom Wasser, pah, lächerlich, wer glaubt schon an einen solchen Schwachsinn, also ehrlich. Nun, viele Menschen sind ähnlich. Die glauben nicht an dem, was vielleicht oberhalb von dieser Welt ist, an den Himmel, haben ihre Sinnen gar nicht auf geistliche Dinge ausgerichtet. Und somit ist dann natürlich auch das, was wir geistliche Waffenrüstung nennen und geistliche Verheißungen, ist sinnlos. Nun, da müssen wir diese Ausrichtung wagen. Vielleicht mal wie ein Delfin, einfach mal übers Wasser, über unseren Horizont hinaus springen. Gibt es also ein Leben außerhalb vom Wasser, mag die Frage sein? In Jeremia hat es auch damals zu tun, als Prophet, mit Menschen, die nicht weiter schauten als all das, was in dieser Welt war. Und dann hat er gesagt, Jeremia 6, 14, dass Priester, Prophet und Volk, dass sie den Bruch der Tochter meines Volkes oberflächlich heilen und sagen, Friede, Friede. Und da ist doch kein Friede. Sie werden zu Schande, denn weil sie Gräuel verübt haben. Und Gräuel hat auch mit dem Nur ausgerichtet sein auf die Dinge dieser Welt. Das ist letztlich in Gottes Augen ein Gräuel, weil das vorbeigeht. Nein, wir sollen den Blick darüber hinaus. Und Jeremia sagt das zweimal in Jeremia 8, Vers 11, noch einmal diese Aussage, Friede, Friede, und ist doch kein Friede. Das ist so eine Aussage, die prägend ist und vielleicht eine Aussage von vielen. Ja, von Herzen, wie Schwester Magdalena auch sagte, wollen wir ja Frieden. Wir wollen ja keinen Krieg. Aber in einer bestimmten Haltung ist das geradezu falsch. So sagt Paulus auch in 1. Thessalonicher 5, Vers 3, wenn sie sagen Friede und Sicherheit, und das deutet mehr auf unsere Zeit hin, Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Also pass auf, dass wir nur auf Friede und Sicherheit ausgerichtet sein. Dann übersehen wir auch das von Gott vorausgesagte Gericht Gottes. Nun, wenn wir das Thema Friedenspfeife oder Waffenrüstung ansprechen, dann wollen wir mit Friedenspfeife meinen, dass das für Einstellungen und Praktiken steht, die sich auf Unwissenheit über einen unvermeidbaren geistlichen Kampf gründen. Die Waffenrüstung aber ist notwendiger Bestandteil eines unvermeidbaren Kampfes. Unvermeidbar, natürlich, für Menschen, die ihren Blick auch über das Normalweltliche erheben möchten. Warum ist das Thema der geistlichen Waffenrüstung dann so wichtig? Da wollen wir als erstes intensiver darauf eingehen. Nun, da gibt uns natürlich Paulus in Epheser 6 konkret Anlass dazu, Vers 10, schließlich werdet stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Luther übersetzt da zuletzt, oder schlachte mit im Übrigen oder in der übrigen Zeit. Nun, man kann das schließlich verschiedentlich deuten, aber es geht auch darum, dass das alles vielleicht erfüllt sein mag. Es kann auch damit zu tun haben, dass das schließlich auch ein Ende der Endzeit gemeint ist. Und in dieser Zeit leben wir, dass umso weiter wir vorgerückt sein in dieser Zeit, umso wichtiger diese Waffenrüstung und diesen geistlichen Kampf ist. Erster Grund, weswegen wir uns damit auseinandersetzen müssen, sagt Paulus dann, Epheser 6, Vers 11, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Also, weil es einen Teufel gibt, und wenn wir nicht glauben, dass es ihn gibt, ja, dann haben wir es leicht, dann brauchen wir auch nicht zu kämpfen, so meinen vielen, aber sie werden betrübt dastehen. Und am Ende, ganz schön, unter Gottes Gericht fallen. Nun schauen wir mal, wie dann die früheren Christen und hier die Puritaner, ein Mann namens Thomas Brooks, 1608 bis 1680 lebend, und in seinem Buch Wirksame Maßnahmen gegen Satans Hinterlist, da beschreibt er sehr intensiv und sehr klar darüber und sagt, als Christ ist es meine Aufgabe, aber noch viel mehr, weil ich als Wächter eingesetzt worden bin, also zu wachen über den Verlauf der Christenheit, das Beste zu geben und die Fülle des Christus zu entdecken, die Nichtigkeit aller Kreaturen sowie die Fallstricke des großen Betrügers zu erkennen. Und dann sagt er weiter, diesen Thomas Brooks, Christus, die Schrift, unser eigenes Herz und Satans Hinterlist sind die vier grundlegenden Dinge, die betrachtet und erforscht werden sollten. Wenn jemand das Studium von diesen von sich weist, so kann er weder hier sicher noch in Zukunft glücklich sein. Also er sagt, wir müssen auch neben Christus Schrift unser eigenes Herz Satans Hinterlist kennen, erkennen, betrachten, erforschen, so dass wir davon nicht überrascht werden. So sagt es Paulus auch, 2. Korinther 2, Vers 11, damit wir nicht von Satan übervorteilt werden, denn seine Gedanken sind uns nicht unbekannt, wenn wir den Vers davor, Vers 10 lesen, dann sehen wir, dass das mit Vergebung zusammenhängt. Denn diese Vergebung, die Paulus auch hier in Angesicht Christi vornimmt, ist Grundlage. Wenn Bitterkeit zurückbleibt, ist das eine große Tür für diese Hinterlist des Satans, der uns dann regieren möchte. Seine Absichten, Pläne, Fallen, Tricks oder Listen sind uns nicht unbekannt. Dann sagt Thomas Brooks, derjenige ist nur dem Namen nach ein Christ, der keine persönlichen Erfahrungen mit Satans Listen hat. Es geht gar nicht anders, wenn wir Christus nachfolgen, dass wir Erfahrungen mit ihm haben. Vielleicht werden wir es nicht immer als solches erkennen und nicht immer genau den Satan dahinter erwarten oder sehen können. Aber wenn wir vielleicht das studieren und nachforschen, dann merken wir, hier ist etwas Böses im Spiel gewesen. Das war viel mehr als nur meine eigene, also Lüsten und Ansprüchen. Es ging weit über das hinaus. Wenn meine Frau und ich Streit haben, müssen wir nach Verlauf von Zeit, wenn die Sache ein bisschen runterkommt, feststellen, oh wei, der Satan hat uns wieder ganz schön mitgespielt. Und wenn wir das dann erkennen, dann können wir den Kampf auch wieder aufnehmen. Wenn wir es nur immer auf uns selbst beziehen, dann werden wir gegen Fleisch und Blut kämpfen, immer weiter. Und genau daraufhin ist diesen Kampf nicht gerichtet. Wie auch mit seinen festgesetzten und wohlüberlegten Machenschaften, seinen künstlerisch ausgedachten Vorgehensweisen, seinen Anschlägen, seinen Pfeilen, wodurch er unsere ersten Eltern Adam und Eva überlistete. Da fing es ja schon an. Durch die Schlange wurde ja, so sagt es Paulus in 2. Korinther 11, Vers 3, Eva mit der List der Schlange verführt. Und so sagt Paulus auch, sind eure Gedanken abgewendet von der Einfalt und Lauterkeit gegenüber Christus, weil genau diese gleiche List auf uns Christen auch wirkt. Die Listen des Teufels waren, dass die Schlange Eva verführte und unter anderem sagte, eure Augen werden aufgetan werden. Damit meinte sie, aufgetan für irgendwelchen unsichtbaren Phänomenen, die wir nicht sehen können und auch nicht sehen sollen. Es fasziniert, es packt einen. Aber Gott will nicht, dass wir mit dieser Welt in Einklang kommen und uns darauf einlassen. Und das ist eine Riesenversuchung, wo wir auch drin gesteckt haben. Eine Frau wird auch ein bisschen persönlich berichten von dem, wie sie das damals empfunden hatte.
Ja, guten Morgen. Wir sind ja schon oft hier gewesen und wir haben auch schon oft über Esoterik berichtet. Und wir haben festgestellt, dass wir in all diesen Jahren über das Spirituelle dieser Religion oder religiösen Strömung berichtet haben. Und das war auch wichtig. Und wir haben auch darüber berichtet, wie das Einfluss nimmt in die Kirchen und Gemeinden. Und dennoch haben wir festgestellt, dass die meisten Leute und vielleicht sogar ein Stück weit wir selber uns nicht bewusst waren, wie weit diese Strömung jetzt nicht nur spirituell ist, sondern auch jetzt politisch umgesetzt werden soll. Darüber waren wir uns überhaupt nicht bewusst. Ich selber, und der Martin sagt es ja, wir berichten diese Vorträge vor allen Dingen auch auf Hintergrund unserer persönlichen Betroffenheit. Und in dieser Zeit wurden wir ja auch mit dieser unsichtbaren Welt, die dahinter steckt, hinter der Esoterik, konfrontiert. Wir haben uns ja sogar bewusst dafür geöffnet. Und dieses Bild haben wir schon oft gezeigt. Da bin ich schon über zehn Jahre in der Esoterik, als dieses Bild aufgenommen wurde. Und das ist eindeutig, ich greife nur jetzt eins heraus, den Armreifen, den ich da habe, nämlich die Schlange. Und die Schlange, das möchte ich nochmal wieder sagen, ist in der Esoterik ein Zeichen der Weisheit, ein Zeichen für Heilung, für Weiblichkeit. In ihr soll alles Wissen der Welt verborgen sein. Und das wollte ich damals haben und das wollen auch die Menschen haben, die in der Esoterik sind. Aber heute denken wir häufig, wenn wir Christen sind, ach, das sind Esoteriker. Ja, die wollen das. Wir sind ja Christen, das glauben wir nicht. Aber die Schlange ist sehr hinterlistig. Und in all unseren Vorträgen haben wir versucht, die verschiedenen Listen aufzuzeigen, denen wir ausgesetzt sind. Der Einfluss der Esoterik, den sehen wir jetzt, wenn wir oder hören wir sogar, wenn wir in der Politik oder vom Papst oder sonst wo hören über die neue Weltordnung. Und das ist genau, da wird es gesagt, wir sind jetzt in einem neuen Zeitalter. Jetzt ist es Zeit, dass wir zu einer neuen Weltordnung kommen. Das Alte muss vorüber sein. Und in dieser Zeit soll der Mensch erkennen, dass er selber göttlich ist. Immer mehr weg von einem persönlichen Gott, auf den ich angewiesen bin als Erlöser. Nein, du bist selber göttlich. Werde dir deiner göttlichen Natur bewusst. Ein Buch zum Beispiel von Esoterikern. Damit wir aber diesen Stand erreichen und diese Erkenntnis, dieses Bewusstsein haben, dass wir selber göttlich sind, dafür bietet man uns die unsichtbare Welt an. Die unsichtbare Welt, wie zum Beispiel Engel oder Maria oder Geistwesen, Kräfte und Mächte, für die sollen wir uns öffnen, die sollen wir um Hilfe bitten und die sollen uns helfen, geistlich über das Wasser hinauszuschauen. Hier dieser Mann, hier zum Beispiel Engel, Yoga und Lichtarbeiter steht da drunter. Er hat seinen ganzen Körper tätowiert mit Engelwesen, auch in der Mitte sogar Jesus. Auch der ist in der Esoterik nicht unbekannt, sondern wird sogar sehr viel benutzt. Lesen wir hier zum Beispiel Folgendes. Diese Dame, der dieses Buch geschrieben hat, Pascal Voggenhuber, gilt als eines der renommiertesten Medien in Europa. Was bedeutet das? Er bekommt durch aus der unsichtbaren Welt. An diesem Wochenende, das ist ein Kurs, nimmt er uns mit auf eine spirituelle Reise in die geistige Welt und hilft uns dabei, mit praktischen Übungen wieder den Kontakt zu unserem eigenen Geistführer zu haben. Also richte dich aus, wenn du mehr wissen willst, wenn du weiterkommen willst, auf die unsichtbare Welt, heißt es. In einem anderen Artikel kann man lesen, sich mit der geistigen Welt zu verbinden, ist nicht nur wenigen Auserwählten vorbehalten. Jeder Mensch kann das für sich erfahren. Und nun zeigen wir noch einmal ganz kurz, was wir eigentlich sonst in unseren anderen Vorträgen auch schon gezeigt haben. Das Schema, wie man da glaubt, zum Beispiel in der Esoterik oder ich würde mal sagen, gar nicht mehr das Wort Esoterik benutzen, sondern das Wort in der heidnischen Welt. Denn Esoterik ist eigentlich der heidnische Glaube, pur heidnisch. Und da soll es wieder zurückgehen. Also, das Schema folgendermaßen, der Mensch lebt auf der Erde und dann eben diesen ganzen Bereich des Unsichtbaren. Und da gibt es einen Zugang dazu und dafür sollen wir uns öffnen. Götter, Göttinnen, Dämonen, Engel und so weiter. Einfluss in diesem neuen Zeitalter, in dem wir jetzt leben sollen, Esoteriker sagen, das hat so um 2000 angefangen, es ist aber nicht der Fall. Man könnte sagen, die ganze Strömung wurde ja schon Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre bekannt und auch da dieser Einfluss, der damals gelehrt wurde, der wird heute umgesetzt. Also ein bewusstes Öffnen für die unsichtbare Welt. Dann sagen wir als Christen vielleicht, ja, wir sollen uns ja auch für Gott und auch für den Heiligen Geist öffnen. Richtig. Aber jetzt kommt dieser Einfluss hinein in die Christenheit. Das unsichtbare Sehen, ein christliches Buch. Einblicke in die Welt des Geistes. Oder hier auch ein christlicher Verlag. Schlüssel zum geistlichen Sehen. Der Herr, heißt es da drin, gab jedem von uns geistliche Augen, um den übernatürlichen Bereich wahrzunehmen. Nimm die hier aufgezeigten Schlüssel, damit du in den unsichtbaren Bereich blicken kannst und Himmlisches für dich klar wird. In einem anderen christlichen Buch, Begegnung mit Engeln, sagt Jesus, komm zu mir in den Bereich des Übernatürlichen. Das finden wir nirgendwo in der Bibel. Der Autor berichtet von Begegnungen mit himmlischen Heerscharen, Versetzungen, Visionen, Heilungen, Versorgungswundern und noch mehr. Wir haben damals diese unsichtbare Welt kennengelernt. Wir haben darauf meditiert, wir haben uns geöffnet und wir waren der Meinung, wir werden in etwas Gutes hineingeführt. In ein neues Zeitalter, nämlich in ein Zeitalter des Friedens, so hieß es. Das alte Zeitalter war ja von Gewalt beherrscht, so haben es die Esoteriker uns gelehrt. Jetzt kommen wir in ein Zeitalter des Friedens. Und was damals dann auch aufkam an Gedankengut, das ist heute gang und gäbe, nämlich dieses Prinzip der Liebe, nur die Liebe, keine Schuld, keine Sünde, alles Frieden, alles tolerieren wir. Und wenn jemand gegen diese Toleranz etwas sagt, dann werden wir aber massiv. Dann kann man heute vor Gericht kommen, wenn wir noch einen klaren christlichen Standpunkt vertreten.
So will aber die Bibel konkret sagen, wir sollen uns eben nicht auf Engel einlassen, nicht auf eine scheinbare Demut, nicht auf Visionen, die wir gesehen hätten, weil das uns aufgeblasen macht, stolz macht. Es ist eine Realität, wir können solche Sichtweisen haben, aber wir kommen dann nicht an dem Ziel an, bei Gott. Deswegen werden wir dann um den Kampfpreis gebracht. Es gibt ja Engel oder Engel, so sagt es die Bibel, und die Engel, die Gott gefällig sind, wollen nicht angebetet, werden nicht gefragt werden. Die aber gefallen sind, eher Dämonen genannt, die wollen angebetet werden. Deswegen ist es von Paulus konkret gesagt, lasst euch nicht darauf ein. Ihr lebtet, bevor ihr Christen wart, nach der Art dieser Welt, nach kosmischer Art, unter dem Mächtigen in der Luft, der dort herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist. Und das ist sehr real beschrieben, dass es diesen einen Geist dort gibt, Satan, der in der Luft herrscht und unter ihm ein Heer des Himmels von Dämonen, Engeln, Mächte, Kräfte hat. Und somit ist deutlich diesen Kampf angedeutet oder vielleicht sogar vorgegeben. Denn diese Herrschaft, die wiedergöttlich ist, hält uns ab von der Beziehung zu dem himmlischen Vater. Und dazu ist uns ja doch den Heiligen Geist gegeben. Ich selber war ja Buddhist. Ich habe mich auch auf unsichtbare Wesen, auf Dämonen eingelassen, so wird es heute sagen. Damals galten das wie Buddha-Wesen, die mich Erleuchtung bescheren würden und so weiter. Nun, ich war in tiefe Sünde, indem ich mich mit anderen Geistern einließ. Und es wurde sehr real, als ich mich öffnete für diese unsichtbare Welt und auch Mächte und Kräfte kamen. Und ich war begeistert, machte weiter und erkannte nicht, wie es mich herunterzog. Und ich, wie dämonisch belastet, ja teilweise besessen war, mitten in diese Suppe. Und das ist wiederum das Geschenk des Evangeliums. Kam der Herr Jesus Christus und machte durch seinen Heiligen Geist klar, wer Gott ist, wer Jesus ist. Ich war total perplex, wie beide, als diese Begegnung vor vielen Jahren in Australien unerwartet zustande kam. Ich lebte aber, wie es Johannes 1. Johannes 3,8 sagte, in Sünde, weil die Sünde mich mit anderen Mächten verband und somit komplett in eine andere Richtung weg von Gott zog. Und Sünde will ja die Trennung, will den Graben zwischen uns und Gott darstellen. Nun, es war ein tiefer Graben bei mir da, weil ich glaubte noch nicht mal an die Existenz eines Gottes. Es heißt, dass der Teufel von Anfang an sündigt. Und wer das auch tut, ist aus dem Teufel. Hierzu ist aber der Sohn Gottes offenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte, zerstöre. Wow, welche Macht von Jesus ausgegangen ist. Und sollen wir uns darauf stützen? Er ist schon offenbart. Jesus hat die Macht. Er hat in Himmel Platz genommen, über alle diese Gewalten und Mächten. Und das sollen wir wissen. Sobald wir uns mit ihm verbinden und wissen, dass er für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist, dann ist diese Botschaft des Evangeliums bei uns angekommen. Aber dann haben wir auch den Zugang zu Gott, dem Vater. Wie wunderbar. Nun, warum weiter? Brauchen wir eine geistliche Waffenrüstung? Weil ein blindes Vertrauen gefährlich ist. Es geht in der Bibel nie um ein blindes Vertrauen. Es geht immer darum, dass wir prüfen sollen. Wir sollen glauben, Glaube ist aber teilweise ein Geschenk. Dann sagt Paulus, prüft euch, ob ihr im Glauben seid. Also andauernd prüfen, ob der Glaube der Bibel uns noch nah ist und ob wir da drin leben. So sagte seine Frau, die ein Buch geschrieben hat, in 1912 in einer Erweckungsbewegung in Wales, Jessopen Lewis, Originaltitel War on the Saints, das heißt Krieg an den Heiligen. Sie sagt, Gläubige, die sich nur blindlings auf die bewahrende Kraft Gottes verlassen und sich nicht bemühen, Verführungen verständig und wissend zu entgehen, werden sicherlich in die Fallstricke des für den natürlichen Menschen übermächtig schlauen Feindes geraten. Ja, der Satan ist mächtiger als wir, aber nicht mächtiger als Jesus. Deswegen ist die Verbindung zwischen uns und Jesus notwendig. Und das müssen wir immer wieder konkret, überlegend, mit Denken, mit Anbetung, mit allen uns von Gott gegebenen Mitteln angehen und nicht blind vertrauen. Deshalb sagt auch Paulus, Epheser 6, Vers 13, ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes. So steht nun fest, umgürtet an eurem Lenden mit Wahrheit. Und dass das Umgürten der Wahrheit wichtig war, natürlich in der damaligen Zeit, wo man solche Gewänder anhatte, dass man sich ein bisschen raffen würde, sodass man bereit zum Kampf war und einen guten Gürtel antat, das war Voraussetzung. Und das musste mit Wahrheit geschehen. Und so sagt es auch diese Dame, die wir gerade zitiert haben, Jessopen Lewis, jede Wahrheit befreit, während jede Lüge in Fesseln verstrickt. Ebenso wird Unwissenheit zu einer Fessel, denn sie bietet Satan Bodenrechte. Das große Ziel des Teufels ist, die Welt in Unwissenheit über sich selbst, seine Methoden und sein Reich zu erhalten. Jesus selbst hat gesagt, Satan hat ein Reich. Jesus selbst hat seinen Jüngern gesagt, pass auf, das Reich Satans ist gut organisiert, ihr Reich ist ausgebaut und wird uns sehr konkret und überlegt, gut durchdacht, sehr listig anfechten. Das ist die Realität, worin wir stehen. Nun, da geht es nicht, in dem Sinne ein Friedenspfeife zu rauchen und in Unwissenheit in dem Sinne zu meinen, den geistigen Kampf entgehen zu können. Pass auf. Nun, vielleicht eine wichtige Sache noch. Warum brauchen wir diese geistige Waffenrüstung? Auch in den heutigen Umstand. Wissen wir dann, in welcher Zeit wir leben? Ahnen wir es? Ja, wir haben ja alle jetzt hier das Zeichen von dem, worin wir leben, Corona, und wir müssen das ja auch alle, wir können sagen, ein Stück weit mit dem Mundschutz jetzt entgegentreten. Deswegen wissen wir allein schon gefühlt, worin wir leben. Aber was hat das auf sich mit dieser ganzen Corona-Geschichte? Geht es hier nur um ein Virus oder geht es hier um mehr? Nun, da gibt es dann Ansätze, die aber so prominent sind, dass sie nicht unbeachtet werden dürfen. Weil offensichtlich die ganze Weltmacht, inklusive die Regierung, Frau Merkel und vielen anderen, auf diese Richtung schon längst aufgestiegen sind. Diese Richtung von einem Deutscher aus Ravensburg, Klaus Schwab, sein Buch Covid-19, der große Umbruch, The Great Reset. Nun, es ist unglaublich, was eigentlich in dem Buch beschrieben steht. Er möchte eine Verschmelzung unserer physischen, digitalen und biologischen Identität führen. So beschreibt er es. Und das heißt, dass das ein transhumanistischer Ansatz ist. Transhumanistisch ist, dass Technik, digitale Intelligenz, auch Technik mittels biologischer Mittel, Impfstoffe und so weiter, eingesetzt werden, um eine Einheit von uns Personen physisch auch herzustellen. Nun, dieser transhumanistische Ansatz der Eliten wurde von der Öffentlichkeit bisher immer als Verschwörungstheorie abgetan. Und wenn man es nennt, dann sagt man, das ist eine Verschwörungstheorie. Aber wenn man dann schaut, dass alle Welt, das heißt die ganze Elite der Führerschaft dieser Welt, die Regierungschefs, Chefinnen und dann die Milliardäre, alle da mitmachen, dann denkt man, Leute, das ist keine Verschwörungstheorie, das ist ein Stück weit Realität. Das ist die Realität, wo wir jetzt angefangen haben, drin zu leben. The Great Reset. Dazu hatten wir mit Himmelfahrt diese Sache etwas thematisiert. Wir hatten einen Freundestag von unserem Verein Gateway e.V. und hatten dann auch einen Beitrag von Wolfgang Nestvogel, der das Thema angesprochen hat, Weltherrschaft, das neue Weltordnung, The Great Reset, mit Fragezeichen. Fragezeichen hat er auch betont. Denn wo setzen wir das Ausrufezeichen? Dahingehend, dass wir weiterhin beten und stark erwarten, dein Reich komme, Gottes Reich. Ja, da bleiben wir dabei. Dass das Fragezeichen stellen wir hier auch konkret dar. Aber das dürfen wir auch wiederum nicht umgehen. Es ist eine Realität, die unsere Welt prägt. Dieser große Umbruch von Klaus Schwab und Co-Autorin Thierry Merritt. Nun, wir sehen, dass auf dieses Weltwirtschaftsforum auch Frau Merkel auftritt und einen Vortrag gegeben hat und auch deutlich macht, wie sehr sie diese Richtung von dem Weltwirtschaftsforum von Klaus Schwab unterstützt und dabei ist, das hier umzusetzen. Und wie es Klaus Schwab sagt, ist der Covid-19 ein Katalysator, also ein ganz wichtiges Mittel, um all diese Dinge jetzt auf die Schnelle, hier sagt man geschwind, durchzusetzen. Nun hat Wolfgang Nestvogel gesagt, was ist eben dieser Great Reset? Was ist dabei nun zu geschehen? Was sind Dinge, wenn wir genau hinschauen und die Zeichen unserer Zeit erkennen möchten und noch wissen, worin wir heute leben, was jetzt eigentlich abgeht? Ich sage erstmal, der offensive Selbstanspruch radikaler Veränderungskonzepte, die eben in diesem Buch The Great Reset deutlich gesagt wird. Da geht es um Veränderungskonzepte, wo wir denken, das ist doch alles weite Zukunft. Das ist Fantasy. Nein, nein, das wird konkret beschrieben. Ja, ja, das wird politisch mit viel Macht und Geld umgesetzt. Zweitens, die Beschneidung des öffentlichen Diskurses der Meinungsfreiheit. Es ist wie wenn nur noch eine Meinung gilt. Und die andere wird sofort als Verschwörungstheorie abgetan. Und das hat der Wolfgang auch sehr gut dargestellt. Wenn du irgendwie mit der Öffentlichkeit und dieser Meinung nicht einverstanden bist, dann brauchst du nur zu rufen, Verschwörungstheorie. Hat er noch einen Tipp gegeben in der Ehe, wenn man also nicht einverstanden ist mit dem Partner oder die Partnerin, dann kannst du einfach sagen, das ist eine Verschwörungstheorie, was du mir da sagst. Probier das mal aus. Das wirkt sehr gut. Das ist das Thema vom Tisch. Weil wir wollen da doch kein Verschwörungstheoretiker sein. Also so wird dieser öffentliche Meinungsdiskurs unterbunden. Drittens, die religiöse Aufladung politischer Positionen, das heißt, diese Positionen werden fast wie eine Religion als definitiv dargestellt. Und das nennt man Zivilreligion. Das heißt, alles, was außerhalb der zivilen Meinung auch politisch vorgegeben, gesagt wird, ist gefährlich. Muss abseits gestellt werden. Viertens, die Relativierung der Gewaltenteilung und des Rechtsbewusstseins. Jetzt in jüngster Zeit stehen doch einige Richter auf und sagen, was hier abgeht, von der Regierung vorgegebene Maßnahmen sind nicht rechtens. Sie sind nicht mit dem Grundgesetz Übereinstimmung zu bringen. Das geht gar nicht. Das ist rechtlich gesehen falsch. Langsam stehen sie auf, aber es ist fast wie wenn es zu spät ist, weil die richterliche Macht jetzt unter der Politik, man könnte sagen, seine Meinung, ja, hier auch verändert und biegbar ist und nicht mehr das Recht, wie es in dem Gesetzbuch geschrieben ist, hochhält. Fünftens, die systematische Zerstörung von Gemeinschaftsstrukturen und Individualität. Gemeinschaftsstrukturen, da sind wir christlichen Kirchen auch sehr angesprochen, wir brauchen die Gemeinschaft. Pfingsten, ich habe es schon gesagt, brach aus über eine Menge von Menschen, die leibhaft zusammen waren. Und da kam der Heilige Geist, wir brauchen diese Gemeinschaft. Aber auch die Individualität, dass wir einen eigenen Willen haben dürfen. Freiheit zur Meinungsäußerung, Religionsausübung und so weiter. Nun, wenn wir diese Punkte jetzt einfach mal ein wenig jetzt hier betrachten, dann bekommen wir eine Ahnung von dem, wo wir seit anderthalb Jahren jetzt drin stecken. Und wenn wir geistlich kämpfen wollen, dann können wir diese Realität nicht umgehen. Geistiger Kampf bedeutet nicht, dass wir oberhalb von allem stehen und tun, wie wenn das, was hier in dieser Welt abgeht, keine Rolle spiele. Es spielt doch eine Rolle. Wir leben doch allen unter diesem Einfluss. Das Gebot also der Stunde, so sagt es auch konkret Wolfgang Nessvogel, Mut zum geistigen Kampf. Wie es Paulus 1. Timotheus 6, Vers 12 sagt, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Den guten Kampf des Glaubens. Und nun ist es wichtig zu wissen, wie wir das machen. Was ist dann angesagt? Wie es eben Paulus, Epheser 6, 11 sagt, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Machen wieder Luft, dass frische Luft hier im Raum kommt. Wir können schon froh sein, dass es nicht zu heiß ist und dass wir unseren Verstand noch einzahlen können. Es ist sowieso so ein wenig Luft durch diese Masken und so weiter. Aber wir tanken gerne wieder frische Luft, dass wir verstehen können. Das brauchen wir so sehr in dieser Zeit. Den Kopf klar zu behalten. Bei Paulus siebtens, diesen Kampf, diesen geistigen Kampf und die konkreten Feinde in Epheser 6, Vers 12 benennt. Deswegen brauchen wir diese geistliche Waffenrüstung. Dann sagt er, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, das griechische Wort Achai, gegen die Mächte, Exousia, gegen die Weltbeherrscher, das sind Kosmokratorei, diese Finsternis, gegen die geistigen Mächte, die sogenannte Pneumatika, der Bosheit der Himmelswelt. Das kursiv dargestellte, das sind die griechischen Worte, die da stehen, und die möchte ich etwas erläutern. Und vor allen Dingen auf diesem ersten Wort, gegen die Gewalten, etwas ausführlicher eingehen. Die Gewalten, diese Archai, wird auch mit Herrschende übersetzt werden können. Da geht es um Dämonen, die in den Machtstrukturen der Menschheit ihr Tätigkeitsfeld haben. Also bei irdischen Herrschern ihre Werkzeuge finden. Es ist ganz wichtig, dass wir sehen, dass das alles von oben her geregelt ist. Und dass ein ganz wichtiger König des babylonischen Reiches Nebukadnezar in der Auseinandersetzung mit Daniel und seinen Freunden irgendwann erkennen musste, obwohl er Herrscher war über alle diese Länder und machen konnte, was er wollte, dass doch Gott diese Macht eingesetzt hat. Dass Gott bestimmte diese Macht, die er hatte. Es ist wunderbar, das zu sehen, dass alles, was hier geschieht, das heißt auch alles, was hier politisch gesehen geschieht, letztlich von Gott auch gewollt. Aber vielleicht zu seinem Gericht und nicht positiv gesehen gewollt. Denn er will doch keine antichristliche Regierung. Er will doch nicht, dass Menschen ihm ablehnen. Nun, das ist hier gegeben, diesen ersten König der Nationen, der dann auftrat, als dann das Volk in Exil geschickt wurde. Nebukadnezar musste das erkennen und durfte noch das ausdrücken, der Konfrontation mit Daniel, dass Gott in Regiment ist und er bestimmt, wer herrscht und wer nicht. Eben sind diese Archai im Bereich der Politik, Militär, Ideologie und Religion tätig. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wenn wir das beten, dann geben wir uns mit hinein, also realisieren wir uns das, dann beschäftigen wir uns auch mit dem Übersinnlichen, mit dem Unsichtbaren. Wir sagen, dein Wille geschieht zunächst im Himmel, das heißt dann die Geister und dann kommen sie herunter und wirken durch die Politiker. Deswegen sagt Paulus erstens in 1. Timotheus 2, Vers 1, ich ermahne nun, vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen, in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Das ist die eine Seite des geistigen Kampfes. Wir beten also für unsere Führer. Aber ist geistiger Kampf nur das? Nein. Wir müssen auch wiederum hier beachten, genauso wie wir Gott, man könnte sagen, nicht blind vertrauen, dass wir in diese Blindheit von Satan angefochten werden und dass diese Blindheit missbraucht wird, gerade von Satan. Dass wir unsere staatlichen Mächten auch nicht blind gehorchen sollen. Nun, diese Versen aus Römer Kapitel 3, Vers 13, Vers 1 bis 7, sind häufiger erwähnt denn je in dieser Zeit. Jede Seele unterwerfe sich der staatlichen Macht, denn sie ist Gottes Dienerin, dir zum Guten. Nun muss man ein bisschen aufpassen. Ist das dann mit dieser staatlichen Macht gegeben? Timothy Keller, ein bekannter Prediger aus Amerika, sagt dazu, die Obrigkeit ist Gottes Dienerin, muss also selbst innerhalb der von Gott eingesetzten moralischen Ordnung agieren. Ein Diener kann nicht einfach tun, was ihm passt. Okay, es sieht aber anders aus. Zweitens, zu Paulus Zeiten war die römische Obrigkeit ein absolutistischer Kaiser. Wir müssen diesen Umstand, wo Paulus drin war, natürlich so stehen lassen. Bei uns ist es anders. Wir leben noch auf Papier in einer Demokratie. Unsere Obrigkeit, drittens, ist ein demokratisch verfasster Staat, dessen Grundgesetz in der Verantwortung vor Gott und den Menschen beschlossen wurde. Vor 70 Jahren, gut 70 Jahren, wurde das gemacht. Oberste Souverän ist das deutsche Volk in dieser Verfassung, vertreten durch jeden einzelnen wahlmündigen Bürger. Gehorsam gegen der Obrigkeit bedeutet die Aufgabe, der Mitregierungsmöglichkeiten wahrzunehmen. Das ist einfach in dem Grundgesetz so geschrieben. Ich hatte es mir ehrlich gesagt gar nicht so richtig in Sinn geholt. Wer heute in unserem Land mit Römer 13 argumentieren will, muss sich die folgenden Fragen gefallen lassen. Wann haben Sie das letzte Mal an einer Demonstration teilgenommen? Das hier hat ein Christ geschrieben, der sich wirklich eingehende Gedanken gemacht hat über diese Realität, worin wir leben. Und der jetzt geistige Kampf auch als Kampf in den Möglichkeiten, worin wir uns befinden, deutete. Wie viele Leserbriefe haben Sie schon an Ihre Zeitung geschickt? Wann haben Sie das letzte Mal eine Petition unterschrieben oder eine verfasst? Nun, dieser Friedemann Lux hat diesen Vortrag oder diesen Beitrag gehalten. Es war sehr hilfreich. Ich habe es dann gelesen und habe zu meinem Schrecken festgestellt, Martin, du bist sehr undemokratisch gewesen in deinem Leben. Du hast dich aus allem einfach rausgehalten. Früher war ich Buddhist, habe nur meditiert. Jetzt bin ich Christ und sage, jetzt ich bin glücklich mit meinem Gott und meinem Jesus, alles in Ordnung. Friede, Friede. Und habe festgestellt, das ist nicht in Ordnung. Als dann letztes Jahr, am 18. November, Buß- und Bettag, eine entscheidende Entscheidung in der Regierung getroffen wurde, habe ich Mut gefasst, morgens früh im Bett liegend, denkend, was machst du doch? Müsstest du nicht auch mal aufstehen? Nun, die Elke schlief noch. Sie ist aus Gottes Gnade schlafen geblieben. Und ich habe mich schnell ein Schild gemacht und bin weggegangen. Die Elke war dann wach geworden. Die dachte, ich bin entrückt oder sowas. Aber wenn sie gekommen wäre, hätten wir alle lange Diskussionen gehabt, ob das richtig gewesen wäre, dahin zu gehen oder nicht. Ich bin hin. Es war immerhin 600 Kilometer fahren. So bin ich hin mit meinem Schild, da stand darauf zu lesen, am Buß- und Bettag, Fragezeichen. Das war eine Botschaft an allen. Die Regierung, an so einen Tag so eine Entscheidung zu treffen, aber auch an denen, die da demonstrierten. Buß- und Bettag, müssen wir nicht alle Buße tun? Jeder auf seiner Ebene? Jeder in seiner oder ihrer Verantwortung? Nun stand ich da einen ziemlich grimmigen Staat entgegen. Es war gar nicht so leicht. Aber merkte, wie die Verteilung war. Hier stand ich, zusammen mit Tausenden, Abertausenden Demonstrierenden, die wirklich Frieden im Herzen hatten. Frieden auch in esoterischen Sinne. Paradies und so weiter. Wir schaffen das, wir sind alle eins. Nicht alle christlich. Die staunten auch über mein Buß- und Bettag-Schild. Nun, da müssen wir feststellen, wo stehen wir dann da? Diese doch sehr grimmige Regierung gegenüber. Ein pensionierter Richter, Thomas Zimmermann und Christ, hat einen Artikel geschrieben, mit dem Titel Die Auflösung der christlichen Werte in den letzten 50 Jahren, das Sittengesetz in der Rechtsordnung des Grundgesetzes. Ein sehr interessantes Artikel. Und schreibt in Anbetracht der Gesetzgebung der zurückliegenden Jahrzehnte, unter anderem mit der weitgehenden Freigabe der Abtreibung, des Bundestagsbeschlusses über die Homo-Ehe, in 2017 und die Anerkennung eines dritten Geschlechts durch das Bundesverfassungsgericht 2017 und den Bundestag 2018 erschien es kaum zu glauben, dass es in Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz auch heute noch heißt, jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt, eins, und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Das Sittengesetz war 1948-49 auf Betreiben von christlichen, insbesondere katholischen Kreisen, als Schranke der freien Entfaltung der Persönlichkeit in das Grundgesetz aufgenommen worden. Und dieses Sittengesetz enthalten Normen, Gebote, Grundwerte, die folgende Handlungen verbieten: Abtreibung, Tötung auf Verlangen, Selbstmord, Ehebruch, vor- und außerehelicher Geschlechtsverkehr, Prostitution, Inzest, Homosexualität, Doppel- und Mehrehe. Man kann zu jedem dieser einzelnen Nennungen, die noch immer in diesem Sittengesetz des Grundgesetzes stehen, sagen, dass es inzwischen Gesetze gibt, die das geradezu gutheißen, was da steht, die das komplett auf den Kopf gestellt haben. Das ist eine schwierige Situation, worin wir stehen. Diesen Thomas Zimmermann hat dann festgestellt, dass es so gut wie nicht mehr möglich ist, dieses Sittengesetz und das Grundgesetz in seine ursprünglich gemeinte Fassung wieder zurück zu versetzen. Dann haben wir dazu noch eine interessante Predigt von einem Prediger, Thomas Riemenschneider, gelesen. Und der sagt, heute 70 Jahre später, nach dem Verfassen des Grundgesetzes, haben die Regierenden und Richter in unserem Land eine säkulare, gottlose, antichristliche Weltsicht. Das ist die Situation, worin wir uns befinden. Und da zeigen sich bestimmte Mängel.
Ja, können Sie noch? Ja, sehr gut. Ja, in diesem Artikel, den der Thomas Riemenschneider oder Tobias Riemenschneider geschrieben hat, da wollten wir ein ganz paar Sätze draus zitieren. Er spricht nämlich davon, dass es jetzt unter den Christen über viele Dinge einfach ein mangelhaftes Verständnis gibt. Und zwar einerseits zum Beispiel von der Lehre von der Gemeinde. Was bedeutet das? Wir kommen ja hier noch recht zahlreich zusammen, aber es gibt Gemeinden, die kommen so gut wie gar nicht mehr zusammen. Oder das sind vielleicht noch ein Drittel der Gemeindemitglieder, die zusammenkommen. Und wir haben von mehreren gehört, die schon ganz zugemacht haben. Dann meint er weiter: Haben Sie ein mangelndes Verständnis von der Schrift? Denn die Lehre ist heute tatsächlich, ja, esoterisch beeinflusst, Liebe, Liebe, Friede, Friede, und es ist doch kein Friede. Sie haben kein Verständnis von der Unterscheidung der Geister. Denn sie sind nicht mehr auf Wahrheit ausgerichtet. Er schreibt hier, wir Christen müssen Freunde der Wahrheit sein und nicht der Lüge. Er sagt, der Staat, der grundlegende Schöpfungswahrheiten, die jedes Kind versteht, leugnet über Mann und Frau, Ehe, Familie, Sexualität, Geschlecht. Ja, der selbst den Schöpfer leugnet. Er wird uns doch nicht belügen, denken viele Leute. Der Staat, der jedes Jahr für die Tötung von 100.000 Kindern im Mutterleib verantwortlich ist, er wird doch unser Leben schützen wollen? Und wir wissen doch, dass es jetzt auch da darum geht, ja, dieses Suizidgesetz, dass das sogar vom Verfassungsgericht durchgekommen ist. Die Christenheit hat auch, wie er meint, ein mangelndes Verständnis über Verfolgung. Denn man hört allgemein, ja, Verfolgung, denkt man, ist doch nur bei Christen. Aber wir sind ja hier alle verfolgt im Großen und Ganzen, also alle leiden unter diesen Maßnahmen. Alle dürfen nur noch eine Meinung denken und dürfen nur noch mit den großen Medien übereinstimmen und so weiter. Ja, sagt er, wenn aber der Staat etwas gebietet, was alle betrifft, und alle können sich daran halten, aber du kannst dich um des Wortes willen wegen deines Glaubens nicht daran halten, und deshalb straft der Staat dich, dann ist das Verfolgung. Noch ein weiteres Zitat vielleicht. Manch, und da sagt er übrigens auch, ich weiß nicht, habe ich das hier noch aufgeschrieben? Ja. Ein mangelndes Verständnis vom Zeugnis der Christen haben wir ganz häufig. Was sagt er da? Manche meinen wirklich, unser Zeugnis sei, dass wir Menschen gefielen, dass sich niemand über uns ärgere, uns vielleicht für verantwortungslos hielte. Unser Zeugnis aber ist Treue zu unserem Herrn und seinen Geboten. Und dafür wird die Welt uns hassen. Das ist unser Zeugnis.
So zu wissen, dass wir es mit Archai zu tun haben, mit Weltbeherrscher, die auch in der Politik gerade aktiv sind und einen antichristlichen Geist durchführen, diese Welt. Die zweite Gruppe heißen Mächte, Exousia, hier gibt es um Machthaber in der unsichtbaren Welt, die durch jede Art von Menschen, auch Gläubigen, Raum finden, durch Besessenheit oder Beeinflussung. Da sagt ja Johannes in 1. Johannes Kapitel 4, Abvers 1, dass man hier dran unterscheiden kann, ob ein Geist Gott dient oder nicht, indem diesen Geist Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt. Nur diesen Geist ist aus Gott. Und da müssen wir immer wieder schauen, was für Christus, was für Gottes Bild herrscht jetzt inzwischen vor bei vielen Christen. Die weichen davon in Feinheiten oder auch in ganz große Grobheiten ab. Drittens gibt es Weltbeherrscher dieser Finsternis, die sogenannte Kosmokratorei. Kosmokratoren können wir sagen, Weltbefehlshaber. Das sind Geister, die durch Machenschaften des Aberglaubens und der Zauberei die antichristlichen Religionen Millionen von Menschen in Schach halten. Nun, durch Zauberei, man könnte sagen, dadurch, dass sie eine Meinung diese Welt groß halten, vielleicht auch mittels Angst, können sie, man könnte sagen, ganze Massen beherrschen und in eine Denkrichtung schicken. Nun, dieses findet statt unter Satan dann als Gott dieser Welt und deswegen schreibt Paulus 2. Korinther 4, Vers 4, den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Gottesbild ist, nicht sehen. Welch Lichtglanz! Und erinnern wir uns daran, hat das Evangelium. Welch Herrlichkeit ist uns darin verheißen. Lassen wir uns nicht durch Angst und durch irgendwelchen Betäubung in unsere Gedanken davon abbringen. Dann die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt, die sogenannte Pneumatika. Das sind religiöse Dämonen, die unter Satan als Engel des Lichtes stehen, wie es Paulus in 2. Korinther 11, Vers 14 sagt. Da warnt Paulus, 1. Timotheus 4, Vers 1, der Geist aber sagt ausdrücklich, der Heilige Geist, der mit Pfingsten über alles Fleisch ausgegossen wurde, sagt nun durch Paulus mit Blick auf die Endzeit, und das mag unsere Zeit sein, Ausdrücklich, dass in späteren Zeiten, das heißt, das ist von ihm aus gesehen noch in Zukunft gelegen, manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten, durch die Heuchelei von Lügenrednern, die verbieten zu heiraten und gebieten, sich von Speisen zu enthalten, die Gott geschaffen hat, zur Annahme mit Danksagung für die, welche glauben und die Wahrheit erkennen. Nun, allerhand Regeln kommen hinein. Es ist ein nächster Zug des Feindes. Und so hat auch diese Frau, Jezebel Lewis, gewarnt, Kulte, hervorgerufen durch verführerische Lehren der Teufel, im Gewand einer besonderen Geistlichkeit, welche noch eine höhere Moral aufstellen wollen als die der Schrift. Die Schrift verbietet nicht zu heiraten. Die Schrift verbietet nicht, manche Speisen nicht zu essen. Dann diese geistigen Mächte, noch einmal diese Pneumatika, das sind religiöse Dämonen, wie es Paulus 2. Timotheus 3, Vers 1 sagt, wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Vers 4, Menschen werden mehr das Vergnügen lieben als Gott. Vers 5, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Und von diesen wende dich weg. Geistlicher Kampf bedeutet auch, dass wir uns vielleicht von dieser und jener trennen, um selbst einen klaren Kopf zu behalten. Wir werden merken, dass wenn wir Kompromisse mit allen Meinungen, auch die jetzt vorherrschen in der Christenheit, schließen, dass wir immer verwirrter werden und immer weniger Klarheit haben. Und dann schon gar nicht mehr kämpfen können. Das ist so wichtig, dass wir das erkennen. Nun möchte ich noch kurz, also es ist ein intensives Programm, aber es ist ja jetzt Pfingsten und wir sind alle durch den Heiligen Geist beflügelt, dass wir jetzt auch das, was hier noch rübergebracht wird, etwas fassen und mitnehmen können. Auch in unsere tägliche Glaubens- und Lebenspraxis. Was sind nun die Voraussetzungen für den geistlichen Kampf? Frische Luft wird wieder eingeholt, also wir werden ein bisschen Flüsse, Luft und Wind und Geist bekommen. Nun ist es sehr wichtig, das auch zu erkennen. Wie Paulus in den Epheserbrief am Ende sagt, schließlich werde stark im Herrn und der Macht seiner Stärke. Das sagt er also nicht im Anfang. Das heißt, diesen Kampf hat eine Grundlage, hat einen Aufbau. Und dies in Epheser 1, Vers 13 gesagt, in ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt, ich habe es schon zitiert am Anfang, und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Das heißt, das ist auf Grundlage von dem, dass wir das Vehikel oder Fahrzeug bestiegen haben. Und das ist laut Epheser Kapitel 1, Verse 3 bis 14, in ihm, in Christus, in seiner Liebe. Das heißt, dass das Platz nehmen, man könnte fast sagen, wie in einem Zug, so nehmen wir in Jesus Platz, um dann in diesen Zug mitzugehen. Und wir müssen uns immer wieder die Frage stellen, sitze ich noch im richtigen Zug? Bin ich in Christus? Das ist auch Teil des geistlichen Kampfes, weil wenn das jetzt weg ist, wenn wir nicht im richtigen Fahrzeug sitzen, dann werden wir schon gar nicht richtig kämpfen können. Geht gar nicht. Das ist also die Grundlage. Oder man könnte sagen, auch das Fundament. So sagt es Paulus 1. Korinther 3, Vers 11, denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Darauf sind wir gebaut. Wenn das Fundament fehlt oder es uns manchmal unter den Füßen weggenommen wird, durch welchen Umständen dann auch, immer wieder zurück zu Epheser Kapitel 1, in ihm. Und da heißt es, in ihm sind wir gesegnet, sind wir erwählt, sind wir vorherbestimmt, sind wir begnadet, in ihm sind wir erlöst, in ihm haben wir Vergebung der Sünden, der Schuld. In ihm hat Gott uns wissen lassen über unser Ziel, den Weg zu dem Himmel hin. In ihm sind wir durch den Heiligen Geist versiegelt. Das ist die Grundlage. Und wir dürfen immer wieder uns daran erinnern und diese Stabilität des Fundamentes in unser Leben und unsere Gedanken auffrischen. Das ist so wichtig. Dann, wenn wir ein Haus bauen wollen, sollen aufgrund des Fundamentes natürlich die Mauern gebaut werden. Und es ist natürlich auch richtig und wichtig, dass diese Mauern also senkrecht hochgebaut werden. Wenn das nicht der Fall ist, dann haben wir dann nachher ein Problem und wird das Dach, was wir darauf bauen, auch bald herunterstürzen. Thomas Brooks sagt: Sinnen Sie so oft wie möglich nach über jenen Schriftstellen, welche die Pflichten und Dienste aufzeigen, die Christus von Ihnen verlangt. Allein in den kleinen Timotheusbriefen, jeden Brief, sind 30 Imperativen. Also Dinge, die im Befehlston gesagt werden, die wir tun müssen, das sind unsere Pflichten als Christen. Und das Neue Testament ist voll mit diesen ganz konkreten Anweisungen, was unsere Pflichten sind. Sinne darüber nach, was sind die Pflichten und tue es. Wir sollen aber auch über jene, wo die wertvollen und wunderbaren Dinge verkündet werden, jene Gedanken, die Christus für sie getan hat, nachsinnen. Das heißt, Epheser 1, in ihm. Die Verheißungen immer wieder in Erinnerung nehmen. Das Fundament immer wieder uns darüber besinnen. Und pass auf, diese beiden sind gleich wichtig. Aber die Gefahr ist, dass Satan die Sache verdreht und die Seele veranlasst, aus den gesegneten und herrlichen Handlungen, welche Christus vollbrachte, falsche Rückschlüsse zu ziehen. Das heißt, es kann sein, dass wir sagen, Christus hat das alles für mich getan. Wunderbar, ich kann mich zurücklehnen. Friede, Friede. Aber ist doch kein Friede. Verstehen wir? Das ist ein falscher Rückschluss. Wir müssen dann gleichzeitig auch denken, weil Christus das getan hat, haben wir auf diese Grundlage Pflichten als Christen auch in bestimmter Art und Weise zu handeln. Das ist das Fundament und die Mauern in rechter Art und Weise immer wieder aufzubauen. Wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, sagt Paulus, Epheser 4, Vers 1. Und dann geht er von diesem vierten Kapitel anwärts zum Ende zu den Pflichten über, zu den Ordnungen Gottes, in der Ehe, in Familie und so weiter, in der Gemeinde, ganz deutlich alles beim Namen genannt. Pass auf, dass die Mauern nicht unwürdig aufgebaut werden, also schief stehen. Zum Beispiel betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung hin. Betrübt nicht diesen Geist. Manchmal habe ich den Eindruck, dass den Geist Gottes durch die Christenheit heute so sehr betrübt wird. Und manchmal weiß ich es auch in meinem Leben. Meine persönlichen Auseinandersetzungen und Alltag, wie sehr ich immer wieder den Heiligen Geist betrübe und er mir als mein Freund und Helfer dann nicht mehr so beisteht, wie es eigentlich sein sollte. Nun, das sollen wir als Freund und Begleiter in Erinnerung halten. Wenn er dann da sein will und soll, dann dürfen wir ihn nicht betrüben. Das geschieht durch Bitterkeit, durch Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung. Das soll von euch weggetan sein, samt aller Bosheit. So sagt es Paulus konkret. Seid aber zueinander gütig, mitleidig. Ich finde es wunderbar, wir durften als Einzelnen hier auch zu Gast sein im Haus und es ist wunderbar zu sehen, dass hier auch diese gütige Aufnahme da ist, das freundliche Miteinander. Wir dürfen jetzt hier sein, weil wir Referenten sind, das ist erlaubt. Leider dürfen sonst keine Gäste da sein und wir hoffen natürlich sehr, dass das wieder stattfinden darf. Es ist auch hier das Miteinander in diese also Gütigkeit untereinander gelebt wird, Vergebung, so wie Gott in Christus euch vergeben hat. Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht sollen nicht einmal unter euch genannt werden, wie es Heiligen geziemt. Nun, das sind alles Dinge, wenn man in dieser Welt lebt, davon angesteckt wird, die natürlich immer sehr, sehr, sehr schön angeboten werden. Verführerisch. Und Satan präsentiert den Köder, aber zeigt nicht den Haken drunter. So haben wir es da bei einem Fischer gesehen, wie er da diese Oktopus gefangen hat. So ein Oktopus, der mag so einen runden Kopf. Also diesen runden Kopf, das mag er sehr. Das ist für ihn etwas Kuscheliges. Aber der sieht dann nicht den Haken drunter. Und dann setzt er sich mit all seinen Beinen drüber fest. Und dann freut sich der Fischer. So freut sich Satan. Die ganze Waffenrüstung Gottes ist also auf eine gute Grundlage und gerade hochgestellte Mauern aufgebaut. Erkennen wir es. Aber was sind dann schon ein Fundament und Mauern, wenn nicht ein Dach darauf steht? Das heißt, ohne Dach kommen wir auch nicht aus. Dann regnet es noch immer rein und dann irgendwie vergammeln sich die Mauern und das Fundament. Das Dach braucht es. Das gesamte Gebäude ist notwendig. Deswegen, sagt Paulus, schließlich werdet stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Also pass auf, dass ihr nicht Fehler macht beim Bauen. Das Haus gibt es wirklich, ja, in Österreich. Die haben das ja jetzt natürlich als Spaß dargestellt, aber einfach so, um darzustellen, so sollen wir nicht bauen. Wir fangen nicht mit dem Dach an. Wir fangen natürlich mit dem Fundament an. Die Verheißung an Christus. Dann die Taten, die wir als Christen verpflichtet sind zu tun, in dieser Welt zu leben. Und dann das Dach, diesen geistigen Kampf, die Paulus hier konkret in Epheser 6 andeutet. Das ist, wie er es meint. Schließlich. Nicht, dass wir in den Ordnungen stecken bleiben. Verbinden wir es wieder mit der großen Linie, könnte man sagen, kann auch gemeint sein, oder mit Gottes souveränem Plan zur Errettung der Menschen. Verbinden wir das Gesamte. Und sind wir als Christen doch tätig, dieses Glauben, dieses geistliche Haus aufzubauen, immer wieder. Das ist, wie es Paulus uns in Epheser Kapitel 1 bis 6 deutlich macht. Eine wunderbare Aussage. Der Heilige Geist, an den wir jetzt ganz besonders denken, möge uns dabei stärken und helfen und trösten, wenn wir auch manche Schwierigkeiten sofort nicht überstehen. Aber uns daran erinnern, den Kopf klar zu behalten, dass wir gestanden auf dem Fundament mit gut aufgebauten Mauern immer auch wieder geistlich wissen zu kämpfen. Gegen das, was falsch ist in uns, aber auch gegen das, was in unserer Gesellschaft an Ungerechtigkeit, Unwahrheit und Lüge auf uns abgeht. Amen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Können wir dazu aufstehen? Darf das? Ja? Ich fange an und wir können dann, nachdem ich gebetet habe, miteinander auch das Vaterunser sprechen. Lieber Herr Jesus Christus, ich danke so sehr, dass du, als du gegangen bist und gen Himmel aufgefahren, schon vorher sagtest du musst gehen, damit der Tröster freigesetzt werden kann und kommt, der Heilige Geist. Mit Pfingsten ist er gekommen. Wir gedenken genau das, was damals geschah. Und wir danken so sehr dafür, dass du deinen Heiligen Geist noch immer uns bereitgestellt hast, Und dass hier oder dort doch immer Menschen zum lebendigen Glauben kommen. Wir danken auch dafür, dass du dann auch deutlich machtest, wie wir leben sollen, wie wir ein geistliches Haus aufbauen sollen, miteinander und jeder für sich. Wir bitten dich darum, dass du uns in diese Tätigkeit versetzest und wenn wir drin stehen, dass wir lernen, auf richtige Art und Weise zu kämpfen. Teilweise betend, teilweise arbeitend. Und das tuend, was ansteht, was unsere Pflichten sind in dieser Gesellschaft und als Christen. Bitte unterstütze du uns dabei durch deinen Heiligen Geist, lieber Herr Jesus Christus. In dem Sinne wollen wir auch beten, wie es Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Wir setzen uns wieder.
Vielen Dank für alle Klarheit. Und ich glaube, wir haben alle sehr viel weiter zu bewegen, zu bedenken und zu bebeten, was auch unsere ganz persönliche Aufgabe ist. Draußen steht die Kasse und wir geben das Opfer gerne für Ehepaar Campos und den Verein Gateway. Lade Sie also herzlich ein, sich da zu beteiligen. Dann sind Sie auch ganz, ganz herzlich eingeladen. Heute Abend um 19 Uhr gibt es Fortsetzung und morgen früh den Pfingstmontag-Gottesdienst. Weitere Fortsetzung. Wenn Sie noch gerne sich anmelden wollen, können Sie das dann vorne an der Pforte tun. Und zu den Büchern, sagst du noch was? Und dann schließen wir mit dem Segen.
Ja, zu den Büchern ganz kurz. Wir haben zwei Büchertische. Einer ist vorne im Flur und einer ist da hinten in dem anderen Raum, damit sich die Leute nicht zu nah auf die Pelle rücken und wir uns ein bisschen verteilen können. Was haben wir für Bücher anzubieten? Ich sage mal, das Wichtigste ist natürlich, was wir jetzt eben am Schluss auch gesagt haben, Jesus Christus, uns darauf auszurichten, ihn besser kennenzulernen. Und zwar ist es vielleicht auch ganz wichtig, ihn besser auch im Alten Testament kennenzulernen. Das Neue kennen wir kennen die Geschichten und so weiter. Aber wie ist das im Alten Testament? Da hat Arnold Fuchtenbaum ein sehr gutes Buch geschrieben, Hamaschiach, der Messias, Jesus im Alten Testament. Und er ist ja auch messianischer Jude und hat dadurch auch sehr interessant und sehr lehrreich auch einfach erklärt, wie das ist mit Jesus im Alten Testament. Wer sich noch einmal über die Esoterik mehr informieren möchte, über Hintergründe. Da haben wir rein die spirituellen Ziele, haben wir in diesem Buch angeführt, spirituelle Kräfte des neuen Zeitalters. Und da ist es meine persönliche Geschichte drin, verwoben in eben auch die Theorie, in die Ziele und mit welchen Methoden setzt man diese Ziele heute durch.
Stehen wir auf zum Segen. Freuet euch in dem Herrn alle Wege. Damals sage ich, freuet euch. Eure Güte lass kund sein allen Menschen, der Herr ist nah. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. In diesem Sinne, mit der Freude des Herrn Jesus Christus und des Heiligen Geistes, einen gesegneten Pfingstsonntag und vielleicht bis heute Abend.